Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Wir sind bei der Folge 52. Ja, und draußen werden die Tage so langsam wieder ein bisschen kürzer, die Luft dafür aber klarer. Irgendwo liegen wir gerade so zwischen Spätsommer und Herbstbeginn. Ja, und im Supermarkt steht auch schon wieder der Lebkuchen. Ich mag das ja sehr, muss ich tatsächlich sagen, aber vielleicht ist jetzt auch so der Moment, wo wir mal so ein bisschen wieder entschleunigen, alles ein bisschen langsamer machen, raus aus dem Trubel, rein in eine Tasse Tee. Ich habe hier meinen grünen Tee gerade stehen. Manon, was trinkst du gerade?
Hallo Marc, ja, ich muss zugeben, bei mir steht natürlich die Tasse Kaffee vor mir, aber Tee trinke ich natürlich auch, nur tatsächlich nicht so viel wie Kaffee. Ich bin ja so eine Kräuterteetrinkerin, muss ich sagen. Und den mag ich auch gerne mal kalt, so einen kalten Pfefferminztee im Sommer oder so, finde ich auch super. Und am meisten Tee trinke ich dann aber auch, wenn ich mich so ein bisschen unwohl fühle. Ich habe dann meistens so mit dem Hals Probleme. Das heißt, da gibt es dann den Salbeitee mit Honig, den finde ich ganz lecker. Ja, aber das ist ja dann auch so ein bisschen unabhängig von den Jahreszeiten. Also eigentlich Tee auch das ganze Jahr über. Wie ist das denn bei dir?
Also ich trinke vor allem morgens in der Regel immer dann, vor allem wenn es auch mal abends ein bisschen länger gegangen ist, erstmal einen grünen Tee, um wach zu werden. Das ist so mein Standard-Morgen-Aufwachgetränk, weil ich trinke ja gar keinen Kaffee, wie wir ja schon ein paar Mal hatten. Genau, und ansonsten ja, trinke ich hier und da auch Kräutertee, wobei da in erster Linie Pfefferminztee. Ja, den manchmal so abends oder so, jetzt auch nicht so oft, aber im Winter halt vor allem. Und was durchaus auch mal geht, ist so ein schöner Früchtetee, wenn man irgendwie einen Spaziergang gemacht hat oder so und dann zurückkommt. So Kaminfeuer und was es alles so gibt, das allerdings auch tatsächlich eher im Winter. Im Sommer hier und da mal noch Eistee, das war es dann aber auch schon. Also wirklich grüner Tee so morgens und dann vielleicht noch ein bisschen Eistee. Und das war es dann aber auch bei mir zumindest an Tee. Ja, jetzt ist es ja so, dass ja im Sommer viele ja wirklich auch nur den Eistee trinken, aber im Herbst und Winter, da sind ja dann doch so ziemlich alle Teesorten auf dem Tisch, zumindest bei mir gefühlt so. Ich weiß nicht, ob das generell so ist. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir heute mal den Tee auch tatsächlich zu unserem Thema und fragen auch mal unseren Experten, ob das tatsächlich so ist. Und der heißt heute Maximilian Wittig.
Maximilian Wittig ist staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker und seit 2016 Geschäftsführer des Deutschen Tee- und Kräuterteeverbands e.V. Von Berufswegen gilt sein Interesse aktuellen Fragestellungen aus der Qualitätssicherung und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Tee. Er ist ganz nah dran an Produzenten, Handel und Teeliebhabern, verfolgt die Trends und weiß ganz genau, was guten Tee ausmacht.
Hallo!
Moin aus Hamburg, grüße Sie.
Ja, fangen wir direkt an. Wenn Sie sich ja beruflich mit dem Thema befassen, welchen Tee trinken Sie denn persönlich am allerliebsten und auf wie viele Tassen pro Tag kommen Sie denn?
Das Schöne bei Tee ist ja die schier grenzenlose Vielfalt, aus der sich Ihren persönlichen Favoriten oder persönliche Favoriten auswählen können. Und da ist ja eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Ich persönlich bevorzuge am Morgen einen kräftigen Schwarztee, in den ich je nach Laune einen Schuss Milch vielleicht reingebe. Und im Laufe des Tages ja, begleiten mich ein Grüntee oder ein schöner Darjeeling Second Flush. Aber auch diverse Kräuter- und Früchtetees gehören zu meinen Lieblingssorten, sodass da immer auch eine gewisse Abwechslung dabei ist. Und ich würde schon so sagen, dass ich insgesamt am Tag auf bis zu 2 Kannen Tee insgesamt komme.
Also 2 Kannen finde ich jetzt ganz beachtlich. Also bei mir ist es ja so, mein Mann ist ja eher der Teetrinker. Und der steht dann da auch mal mit der Uhr und guckt genau beim Schwarztee oder beim Grüntee, wie lange der zieht. Wie ist das denn bei Ihnen auch so mit der Stoppuhr oder eher nach Gefühl oder gar nicht so dieser lose Tee, sondern der Teebeutel?
Ja, bei der Zubereitung von bestimmten lose Teesorten verwende ich in der Tat auch die Stoppuhr meines Handys. Aber das liegt nicht zwingend daran, dass es auf jede Sekunde ankommt, die der Tee zieht, sondern weil ich mich während der Ziehzeit häufig schon wieder mit ganz anderen Sachen beschäftige und ich dann den Tee auch schon mal in der Teeküche oder in der heimischen Küche vergesse. Und das geschmackliche Ergebnis ist in der Regel dann eben suboptimal. Das ist alles trinkbar, aber kennen Sie vielleicht selber aus eigener Erfahrung. Daher die Stoppuhr so als freundlicher Reminder. Manchmal nehme ich mir aber auch einfach die Freiheit, in diesen, ja, was sind das, circa 3 Minuten Ziehzeit, einfach mal nichts anderes zu tun, daneben zu stehen und einen Moment innezuhalten, während der Tee zieht. Und ja, so eine verordnete Pause tut zwischendrin auch mal ganz gut, vor allem wenn es stressig ist, einfach mal so die Notbremse zu ziehen. Und ja, das kann man eigentlich sehr gut einbauen in den Alltag.
Was heißt, das machen Sie ganz traditionell? Es gibt ja auch so Teemaschinen praktisch, wo man den Tee reinmachen kann und dann auf 1,5 Minuten stellen kann, als Beispiel beim grünen Tee. Und dann geht der Dings erst runter und geht dann automatisiert hoch. Ist nicht mal teuer, so eine Teemaschine. Kann ich sehr empfehlen.
Habe ich tatsächlich auch schon mal mich mit beschäftigt, aber da bin ich dann tatsächlich Traditionalist und ja, eine weitere Teemaschine bei uns zu Hause in der Küche, das nimmt weiter Platz ein und das muss ich wieder verhandeln. Und insofern fahre ich da ganz gut mit dieser traditionellen losen Teezubereitung oder eben mit der Zubereitung per Beutel, weil nichts ist so einfach wie die Zubereitung mit einem Teebeutel. Sie brauchen eben kein Accessoire, ne? Sie brauchen kein Sieb, kein Netz, keine zweite Kanne oder was auch immer. Also das Einzige, was Sie brauchen, ist heißes Wasser und eine Tasse und dann haben Sie eben das schnelle Genusserlebnis. Deswegen darf es auch gerne je nach Situation ein Beutel sein. Da gibt es auch sehr, sehr gute Produkte. Und diese Raffinesse des Teebeutels ist ja nichts, was erst in den letzten Jahren erfunden worden ist, sondern das ist ja sogar schon vor über 100 Jahren erfunden worden, diese Convenience-Lösung, und hat seitdem nur minimale Optimierungen erfahren.
Jetzt gibt's einmal die Teebeutel und ja auch dann verschiedene Teesorten. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber welche Teesorten sind denn in Deutschland am beliebtesten und werden auch am meisten gekauft? Und vielleicht auch noch, wo wir es jetzt gerade hatten, was wird denn mehr gekauft? Teebeutel oder loser Tee?
Im aktuellen Tee-Report zum Teejahr 2024, das ist so unsere verbandsinterne Erhebung, haben wir ermittelt, dass der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland über alle Tees hinweg bei rund 67 Litern liegt. Davon entfallen gut 40 Liter auf Kräuter- und Früchtetees und 27 Liter auf Grün- und Schwarztees. Unter den Kräuter- und Früchtetees sind es insbesondere die Mischungen, aromatisiert oder auch nicht aromatisiert, die sich größter Beliebtheit erfreuen. Aber auch sogenannte, wir nennen das Monosorten, kennen Sie, Pfefferminze, Kamille, Fenchel oder Rooibos, haben ihren festen Platz bei den Verbrauchervorlieben. Was Schwarztee und Grüntee angeht, das Verhältnis, da wird bislang mehr doppelt so viel Schwarztee getrunken wie Grüntee, was vielleicht auch nicht zuletzt auf die ostfriesischen Teetrinkerinnen und Teetrinker zurückzuführen ist, die mit einem jährlichen Pro-Kopf-Konsum von ca. 300 Litern überwiegend Schwarztee zu Buche schlagen. Ja, und was konsumieren oder was kaufen die Verbraucher? Mehr Lose oder mehr Beutel? Auch da haben wir eine Differenzierung. Also bei Kräuter- und Früchtetees haben wir tatsächlich ganz starken Trend zu Beuteln. Da greift man eher zum Teebeutel. Circa 90% der Kräuter- und Früchtetees werden im Beutel abgesetzt. Und ja, bei Schwarztees und Grüntees beobachten wir völlig andere Situationen. Da haben noch mit einem minimalen Vorsprung die Freunde von losem Tee die Nase vorn. Aber auch da zeigt sich, dass die Zubereitung im Teebeutel durchaus auch immer mehr, ja, Freunde gewinnt. Es ist so ungefähr 50-50, nicht ganz leichte Nase hat da der lose Tee vorn.
Wo kommt denn der Tee eigentlich ursprünglich her? Also gerade wenn man so sich Schwarzteesorten anschaut, da stehen ja ganz interessante Namen drauf, so aus Indien oder aus China, vielleicht aus Japan. Wo sind da die Ursprünge?
Da haben Sie schon die klassischen Ursprünge genannt. Also den überwiegenden Teil unserer Tees bekommen wir weiterhin aus Indien, aus Sri Lanka, aus China, da aber auch differenziert je nach Grüntee oder Schwarztee. Also Schwarztees bekommen wir überwiegend aus Indien und eben auch aus Sri Lanka, ein wichtiges Herkunftsland. Und Grüntees überwiegend aus China. Und die Geschichte des Tees beginnt auch in China, wo er vor fast 5000 Jahren entdeckt wurde. Das heißt also, dort gibt es eine lange Kultur des Anbaus und des Genusses auch. Und erst später, zum Beispiel im 8. Jahrhundert, wurde er dann später nach Japan über buddhistische Mönche verbreitet. Und das gilt ja auch, Japan gilt ja auch als bekanntes Herkunftsland, insbesondere im Bereich der Grüntees. Wenn wir da zum Beispiel an Sencha oder Matcha denken, was durchaus die bekanntesten Vertreter aus dieser Gruppe sein dürften. Der Anbau in Indien findet erst deutlich später statt. Das ist irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts und geht auf die britische Kolonialmacht zurück, die vor dem Hintergrund der Opiumkriege mit China einfach eine alternative Quelle zu ihrem heißgeliebten Tee brauchten. Und genau das Gleiche gilt dann auch in ähnlicher Weise für die anderen bekannten Anbaugebiete wie auch Sri Lanka. Es gibt aber auch beachtliche Anbaugebiete in Afrika, zum Beispiel Kenia oder Ruanda, und in gewissem Umfang auch in Südamerika.
Und wann und wie kam dann der Tee von da aus nach Europa bzw. auch nach Deutschland? Und wann wurde der Tee so richtig populär bei uns?
Ja, das ist alles nicht ganz so einfach. Man kann das ein bisschen grob skizzieren. Nach Europa kam der Tee erstmal so Anfang des 17. Jahrhunderts, als die Europäer damit begannen, mit Teehandel zu betreiben, also Tee auch als veritables Handelsgut zu identifizieren. Und allen voran sind da die Aktivitäten der niederländischen Ostindien Tea Company zu nennen, die viele Jahre auch das Monopol auf dem Teehandel besaß. Und es ist irgendwo urkundlich erwähnt, dass 1610 der erste Tee nach Amsterdam eingeführt wurde. Und von dort aus fand dann der Tee auch seinen Weg nach Deutschland, insbesondere in die Handelsmetropolen jener Zeit. Darunter natürlich auch sämtliche Hafenstädte, die ja heute noch für ihre Teekompetenz bekannt sind.
Also dass Ostfriesland zum Beispiel so als Teehochburg gilt, ist das noch so und ist das dadurch begründet, dass das einfach oben an der Küste liegt? Oder wie hat sich denn so diese Teekultur in Deutschland überhaupt entwickelt? Also gibt es Unterschiede in den Bundesländern?
Nach Bundesländern lässt sich das vielleicht nicht ganz so einfach aufdröseln, aber es ist schon so, dass man lange Zeit bei den Teetrinkern ein Nord-Süd-Gefälle ausmachen konnte, was schlicht an der Verfügbarkeit von Tee und dessen Bekanntheit im Umfeld der Hafenstädte wie Hamburg, Bremen oder eben Emden in Ostfriesland lag. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Es ist ja ein hohes Maß an Mobilität, eine entsprechende Durchmischung. Und Sie finden heute auch in München oder in Stuttgart ausgewählte Teesorten. Das hat sich alles ein bisschen entsprechend geändert. Aber es war in der Tat so, dass das für lange Zeit konnte man das wirklich beobachten. Und vielleicht ist es in gewisser Weise auch noch latent vorhanden. Eine der ältesten und speziellsten Teekulturen, die wir hierzulande haben, ist in der Tat, wir haben es genannt, in Ostfriesland aufzufinden. Die Ostfriesen lernten den Tee durch ihre Nähe zu den niederländischen Nachbarn kennen und schätzen. Und bis heute hat sich diese Tradition der ostfriesischen Teezeremonie, der sogenannten Teetiet, gehalten. Und sie ist immer noch wichtiger Bestandteil der ostfriesischen Kultur und wird in der Regel in geselliger Runde mit Kluntje, also Kandis und Wulkje Sahne zelebriert. Und davon kann sich jeder Besucher Ostfrieslands überzeugen, dass das auch heute noch wirklich Bestandteil ist und nicht Teil einer entsprechenden Folklore. Bei Kräuter- und Früchtetees, damit wir auch die nicht unterschlagen, da haben wir auch eine lange Tradition in Deutschland, die auch uns zu einem der führenden Nationen in diesem Bereich verholfen hat. Aber interessanterweise mehr in Süddeutschland. Und zwar deswegen, weil dort sehr viele Anbauflächen für diese Kräuter vorhanden waren und teilweise auch noch sind. Doch während diese Kräutertees durch Klosterwissen und so weiter eher anfangs als Heilmittel konsumiert wurden, erfolgte seit Beginn des 20. Jahrhunderts, auch ein bisschen bedingt durch die Mangelwirtschaft der Weltkriege, eine kontinuierliche Etablierung von Kräuter- und Früchtetees als alltägliches Lebens- und Genussmittel.
Jetzt haben Sie es ja schon so ein bisschen auch erzählt, aber wo liegt denn eigentlich genau der Unterschied zwischen Tee, also schwarzer Tee, grüner Tee, was auch immer, und Kräuter- oder Früchtetee? Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen eigentlich.
Wir fangen mal mit einer Gemeinsamkeit an. Sie sind in der Regel im gleichen Regal verortet. Sie werden gleich zubereitet und konsumiert mit minimalen, sage ich mal, Variablen drin. Als klassischen Tee bezeichnet man ganz streng genommen das, was vom Teestrauch Camellia sinensis stammt. Also Schwarztee, Grüntee, weißer Tee, vielleicht noch Oolong, wenn das ein Begriff ist, und andere Varianten. Was viele vielleicht durch die Analogie zum Wein gar nicht wissen, ist der Umstand, dass der Herstellungsprozess am Ende entscheidet, ob aus frischen Teeblättern grüner oder schwarzer Tee produziert wird. Also es gibt keine zwei unterschiedlichen Pflanzen, eine für Grüntee oder eine für Schwarztee. Wenn wir da manchmal darüber aufklären, merkt man schon, dass man den einen oder anderen Aha-Effekt mit dem Gesprächspartner landet. Das ist eben da nicht der Fall. Das ist wirklich eine Entscheidung des Produzenten. Das ist das auf der einen Seite der klassische Tee, Kräuter- und Früchtetee, die lange Zeit auch zu Unrecht so ein bisschen auch als Teeersatz ihr Dasein fristeten. Deswegen, sie hießen auch lange Zeit teeähnliche Erzeugnisse. Das sind Blätter, Blüten, Samen, Früchte und andere Teile, andere ja, genießbare Teile von Pflanzen, andere als dem Teestrauch. Und die dienen eben als Rohware, als Zutat für Kräuter- und Früchtetees. Und hier können die Hersteller für ihre Kreationen aktuell aus einem Repertoire von rund 400 verschiedenen Pflanzenteilen von ungefähr 300 Pflanzen schöpfen. Und das ist eben der Grund, was zur Vielfalt in der Tasse beiträgt.
Sie haben ja jetzt gerade eben gesagt, dass im Prinzip die Teepflanze, egal ob Grün- oder Schwarztee, ist ja im Prinzip eine Geschichte oder beziehungsweise nicht die Teepflanze, aber eben der Tee. Es kommt eben einfach darauf an, wie er weiterverarbeitet wird, ob das Ganze dann grüner oder schwarzer Tee wird. Allerdings gibt es da ja schon ganz verschiedene Sorten. Also wenn ich jetzt allein im grünen Tee in Japan schaue, die haben ja, weiß ich nicht, 50 bis 100 verschiedene Sorten nur an japanischem Tee. Was ist denn da dann zum Beispiel der Unterschied?
Das hat durchaus kann Unterschied mit dem Anbaugebiet zu tun haben, auch mit dem Erntezeitpunkt. Auch das hat einen Einfluss auf die Zusammensetzung im Teeblatt. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Herstellungsprozesse, die dann dazu führen, dass auch unterschiedliche Teesorten produziert werden, auch innerhalb einer Kategorie, sprich innerhalb zum Beispiel der Grüntees.
Jetzt kommt die Gretchenfrage für den Geschäftsführer vom Teeverband. Es gibt ja durchaus Preisunterschiede bei den Teesorten und die lassen sich wahrscheinlich auch darauf zurückführen, wie die Verfügbarkeit ist, aber ja vielleicht auch auf die Qualität des Tees. Gibt es denn Siegel, die uns als Verbraucher erkennen lassen, was ein besonders hochwertiger Tee ist?
Ja, ich glaube, das Thema Siegel und Qualität würde ich gerne ein bisschen voneinander trennen, weil sie nicht unbedingt miteinander verknüpft sind. Bei Tees finden sich inzwischen ganz viele unterschiedliche Siegel und zu nennen ist beispielsweise die zwei bekanntesten Siegel in dem Bereich Rainforest Alliance und Fairtrade. Und jedes von diesen Siegeln hat seine inhaltliche Schwerpunktsetzung, weshalb sie ein direkter Vergleich unter diesen Siegeln auch schlichtweg verbietet. Das funktioniert nicht. Das Siegel bietet aber dem Verbraucher eine gewisse Garantie, dass eine zusätzliche Vor-Ort-Inspektion oder Überwachung von entsprechenden Standards durch eine unabhängige Organisation stattgefunden hat. Also Umwelt- oder Sozialaspekte sind dadurch, die man möglicherweise nicht unbedingt schmecken kann, sind durch ein solches Siegel verifiziert. Vielleicht ist in dem Zusammenhang neben diesen Nachhaltigkeitssiegeln auch das Bio-Siegel zu nennen, das den ökologischen Anbau der Zutaten eines Tees garantiert. Und das ist durchaus relevant, auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. 2024 war fast jeder sechste Tee, der verkauft wurde, hatte ein Bio-Siegel. Also das ist doch durchaus schon beachtlich und liegt, wenn man das so mit anderen Lebensmittelkategorien vergleicht, deutlich über dem Durchschnitt, was den Bio-Anteil angeht. So, das ist das eine. Und das andere ist so ein bisschen die Frage nach der Qualität. Ich persönlich definiere Qualität nicht über den Preis, sondern einfach tatsächlich, was schmeckt. Und das sollte, glaube ich, auch für jeden Verbraucher, für jede Verbraucherin und jeden Verbraucher das Kriterium sein, wenn er sich ein Bild oder ja, einen gewissen Stellenwert eines Tees erarbeitet oder für sich ausmachen möchte.
Jetzt kommt es aber ja auch nicht immer nur auf den Tee selbst drauf an, sondern natürlich wahrscheinlich auch auf die Wasserqualität. Natürlich die Temperatur bei der Zubereitung ist ja auch ganz wichtig. Es gibt ja auch einige Tees, die man erst bei 80 Grad oder so dann zubereiten darf. Eben vor allem auch wieder das Thema grüner Tee. Ja, warum kommt es denn da auch auf eine ganz genaue Brühzeit an? Warum darf man die nicht überschreiten und vor allem eben auch auf die Temperatur?
Also um damit mal aufzuräumen, ich glaube, es ist nicht verboten, einen Tee etwas kürzer oder länger ziehen zu lassen. Da bin ich also ein strikter Gegner, dass man sich da also sekundenartig an irgendetwas hält. Das sind Vorgaben, die nach Erfahrungen zu einem sehr guten Ergebnis führen. Aber da sollte man sich bloß nicht diesem Diktat unterwerfen, dass das genauso sein muss. Ganz im Gegenteil, man kann da auch mal ein bisschen experimentieren, auch mit der Menge des Tees, mit der Wassermenge, mit der Brühzeit. Das sind alles Variablen, die nochmal, sag ich mal, Geschmacksvielfalt in eigentlich ein fast schon formal festgelegtes Produkt reinbringen. Da hat der Verbraucher nochmal ganz viel Möglichkeit, persönliche Vorlieben reinzubringen. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, den Handywecker oder die Stoppuhr habe ich in der Tat eigentlich nur, damit ich selber nicht vergesse. Ansonsten kann man das durchaus nach Gefühl machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber es ist schon richtig, dass die Temperatur durchaus einen gewissen Einfluss auf das Produkt hat oder beachtet werden sollte. Fangen wir mit Kräuter- und Früchtetees an. Da ist einfach die Regel, dass man die immer mit sprudelnd kochendem Wasser zubereiten sollte und mindestens 5 Minuten ziehen lassen sollte, um eben ein gutes und ein sicheres Lebensmittel bzw. Getränk zu erhalten. Bei Schwarztee ist das ähnlich. Der wird in der Regel auch mit kochendem Wasser aufgegossen und da variieren die Ziehzeiten zwischen 3 und 5 Minuten. Das sind jetzt Richtwerte, bitte bloß nicht genau sekundengenau stoppen. Auch die Zeiten, die auf den Verpackungen drauf sind, sind Empfehlungen. Da kann man durchaus auch von abweichen, wird niemand für eingesperrt, sage ich mal. Und bei grünen Tees, Sie haben es genannt, gibt Tees, die bei 80 Grad aufgegossen sind. Bei grünen Tees haben wir das Phänomen, dass da sehr zarte, sehr flüchtige Aromen enthalten sind. Und wenn man da jetzt mit sprudelnd kochendem Wasser kommen würde, würden die einfach, ja, die würden sofort sich verflüchtigen. Man würde überwiegend die Gerbsäuren aus den Teeblättern rausholen, die dann sehr dominant in der Tasse wären. Das ist auch manchmal vielleicht, wenn man das als Fehler bezeichnen würde, ist manchmal vielleicht auch dieses Erlebnis, das manche schon hatten, die Grüntee mit kochendem Wasser aufgegossen haben und dann gesagt haben, der Tee schmeckt bitter. Das ist vielleicht der Grund liegt daran, das Wasser war ein bisschen zu heiß und vielleicht auch ein Stück weit zu lang gezogen. Wir haben also ein Missverhältnis zwischen den zarten Aromen und den Gerbstoffen, die da drin enthalten sind. An dem Tee ist grundsätzlich nichts verkehrt und der schafft es auch zu einem sehr exquisiten, sag ich mal, Geschmacks- und Genussergebnis. Und deswegen werden grüne Tees in der Regel mit einer Temperatur irgendwas unter 90 Grad, das kann 80 Grad sein. Es gibt aber Produkte, die besser sogar nur mit 70 Grad aufgegossen werden, wo die Teeblätter das dann sogar erlauben, mehrfach aufgegossen zu werden, wenn das besonders hochwertige Teeblätter sind. Und ja, das hängt alles ein Stück weit, wie schon häufig jetzt heute gesagt, ein bisschen auch vom persönlichen Geschmack und von den persönlichen Vorlieben ab. Und zur Rolle des Wassers ist natürlich dazu zu sagen, so ein Tee besteht ja überwiegend aus Wasser. Das heißt, das ist die wichtigste Zutat neben dem Tee. Und da hat sich eben gezeigt, dass wir in Deutschland teilweise sehr hartes Wasser haben, also irgendwas, was sehr, sehr kalkhaltig ist. Und wir haben eben vorausgestellt, dass so ein Härtegrad von ungefähr 10 deutschen Härtegraden für die allermeisten Tees, also das gilt jetzt nicht für keinen speziellen, sondern über die ganze Bandbreite, das ein optimales Genusserlebnis liefert. Und was passiert, wenn das Wasser zu hart ist, also wenn ein zu hoher Kalkgehalt drin ist, ja, dann kann sich zum einen das Aroma nicht so richtig gut entfalten. Außerdem binden ja Gerbsäuren, die im Tee enthalten sind, binden an den Kalk, fallen aus. Und das zeigt sich dann häufig durch Schlieren, die sich entweder auf der Oberfläche des Tees ablagern oder dann auch quasi am Teegeschirr, an der Tasse selber. Das ist nicht so schön. Die Schlieren selber haben keinen Einfluss auf den Geschmack. Es ist eher eine optische Sache. Geschmacklich wirkt sich eher die fehlende Entfaltung des Aromas aus. Und deswegen, ja, wer die Möglichkeit hat, kann das mal ausprobieren, um diesen Aha-Effekt selber zu erleben. Den gleichen Tee, gleiche Dosierung mit gefiltertem und ungefiltertem Wasser. Oder kann man ja auch stilles Wasser kaufen, was sich dazu eignet, wenn man keine Filtermöglichkeit hat und möchte sich davon überzeugen, ob eine solche Anschaffung lohnt. Und man wird es deutlich feststellen, optisch wie auch geschmacklich.
Ja, kommen wir vielleicht nochmal zu den gesundheitlichen Aspekten. Bei Kaffee heißt es ja, Kaffee entzieht dem Körper Flüssigkeit. Entzieht Tee auch dem Körper Flüssigkeit? Oder welche anderen gesundheitlichen Aspekte gibt es denn beim Tee zu erwähnen?
Also nein, ein ganz klares Nein, kann ich Entwarnung geben. Die Sache mit dem Flüssigkeitsräuber ist eine uralte Mär, die dem Tee und Sie haben es erwähnt, auch dem Kaffee schon vor langer Zeit angedichtet wurden und die sich leider immer noch sehr hartnäckig hält. Da probieren wir auch regelmäßig aufzuklären. Also der Teekonsum zählt ganz normal zur Flüssigkeitsversorgung bei, wie die allermeisten Getränke auch. Und ja, was steckt so in einem Tee drin? Es kommt so ein bisschen drauf an, welchen Tee wir haben. Man könnte zum Beispiel sagen, Pfefferminze oder viele Kräuter haben ätherische Öle, die von sich aus eine wohltuende Eigenschaft haben. Fenchel zum Beispiel ist auch zu nennen. Der Grüntee, der mit seiner Antioxidativität schon in vielen Studien zu guten, sehr, sehr positiven gesundheitlichen Ergebnissen geführt hat. Also ja, diese Naturprodukte warten mit sehr vielen positiven Inhaltsstoffen auf. Ja, die wir aber natürlich, und deswegen sieht man das eben auch nicht so bewerben dürfen. Da gibt es ja entsprechende rechtliche Vorgaben in Deutschland. Es gibt aber durchaus genügend Studien, die den Benefit dieser Naturprodukte ganz klar herausstellen.
Trotzdem ist es ja so, dass zum Beispiel die Ernährungswissenschaften, wenn sie über die Flüssigkeitszufuhr am Tag sprechen, neben dem Wasser, die ungesüßten Kräutertees nennen. Aber grüner Tee, schwarzer Tee ist da jetzt selten dabei. Warum ist das so?
Ja, da müssen Sie die Autoren dieser Empfehlungen fragen. Meine Erklärung wäre tatsächlich, dass man hier einen gewissen Konflikt mit dem enthaltenen Koffein sieht. Ne? Dass man hier keinen ungezügelten Konsum empfiehlt, weil man vielleicht auch unterschiedliche Quellen hat. Kaffee, Tee, Energy Drinks und so weiter. Also das ist, glaube ich, der Punkt, warum man das hier nicht explizit nennt, auch wenn diese Getränke ganz normal zum Flüssigkeitshaushalt beitragen. Mhm.
Ja, Sie haben es gerade auch genannt. Koffein ist ja oftmals auch im Tee, wobei das ja da eigentlich Tein heißt, oder? Oder gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen Tein und Koffein?
Ich danke nochmal für die Einladung zu dieser wunderbaren Podcast-Folge, weil das gibt mir die Möglichkeit, mit einem weiteren Mythos aufzuräumen. Also Tein und Koffein sind von ihrer chemischen Struktur identisch. Das müssen wir erstmal festhalten. Dass hierfür zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten im Umlauf sind, hat seinen Ursprung in der Zeit, als man begann, Naturstoffe näher zu charakterisieren. Und aufgrund der Experimente nahm man eben lange an, dass es sich um zwei verschiedene Substanzen handelt. Und was man eigentlich herausgefunden hat bei diesen Experimenten, war die Tatsache, dass Koffein im Tee an andere Inhaltsstoffe, die in den Teeblättern gebunden vorliegt, während es im Kaffee ungebunden ist. Und auch diesem Umstand ist es dann zu verdanken, oder darin liegt die Erklärung, warum man sagt, dass sich die belebende Wirkung des Kaffees schnell einstellt oder schnell entfaltet und aber auch schnell wieder verfliegt, wohingegen die vitalisierende Wirkung des Koffeins im Tee durch seine Bindung an weitere Inhaltsstoffe sich erst langsam einstellt, dann aber über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Das ist so die Erklärung für die unterschiedliche Wirkweise, aber grundsätzlich sind Tein und Koffein ein und dieselbe chemische Substanz.
Es gibt ja verschiedene Teetrends, die mal so, sage ich mal, kommen und auch wieder so ein bisschen abflauen. Gibt es da aktuell aus Ihrer Sicht welche? Also Matcha ist ja ein ganz großes Thema, habe ich zumindest das Gefühl, ist ja mittlerweile auch auf ganz vielen Desserts enthalten, dass man da so ein paar Matcha-Dinger hat oder Cold Brew, Kombucha, was gibt's noch alles?
Also da haben Sie schon die drei, denke ich mal, größten Trends identifiziert. Ja, Cold Brew Produkte erfahren seit einiger Zeit sich größter Beliebtheit. Das sind spezielle Tees. Also da muss man auch darauf achten, dass man ein entsprechend Cold Brew geeignetes Produkt hat, die man mit kaltem Wasser zubereiten kann. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir brauchen bei Kräutern, Früchtetees in der Regel immer kochend sprudelndes Wasser, 5 Minuten ziehen. Hier gibt es auch Produkte unter den Cold Brew Produkten, wo man ja aus der Kategorie Kräuter- und Früchtetees solche zubereiten kann mit kaltem Wasser. Der Vorteil ist schnelle Verfügbarkeit. Man kann sie kalt trinken und muss nicht warten, bis sie eben abgekühlt sind. Und das nutzen eben ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die vielleicht, sag ich mal, sonst eher einen Bogen um Heißgetränke gemacht hätten. Ein anderer Punkt, Sie haben es genannt, also bei uns auch im Verband merken wir das, Matcha ist momentan in aller Munde. Man hat sich noch nie so sehr für Matcha interessiert wie aktuell. Das haben wir natürlich auch ein bisschen also Social-Media-Aktivitäten von bestimmten Personen, aber auch international nicht. Das ist kein Phänomen, was nur hier in Deutschland stattfindet, sondern international zu verdanken. Und das stößt tatsächlich auch so ein bisschen die Produzenten von Matcha, bringt die an ihre Grenzen, weil die Nachfrage aktuell sehr, sehr hoch ist. Matcha ist eigentlich gar nichts Neues, was so plötzlich aus dem Boden gestampft wurde, sondern das ist ein uraltes Produkt, was in der japanischen Teezeremonie Verwendung findet, was auch schon mal vor circa 10, 15 Jahren einen kleinen Hype, also nicht vergleichbar mit jetzt, erfahren hat. Aber jetzt geht das ja, muss man wirklich sagen, durch die Decke, ist ein In-Getränk. Wer sich als Influencer, wer auf sich hält, macht irgendwas Matcha, entweder Bewertung von irgendwelchen Matcha-Bars oder Matcha-Rezept, wo gibt es den besten Matcha der Stadt. Und ja, es ist ein sehr spannendes Produkt auf alle Fälle, vom Geschmack her, von der Art, es zu konsumieren, von der leuchtend grünen Farbe, die, glaube ich, für viele ein gewisser magischer Anziehungspunkt auch ist. Die vielen positiven Inhaltsstoffe, die dem Produkt nachgesagt werden. Und ja, ich glaube, so kann man den Erfolg von Matcha aktuell beschreiben. Kombucha als dritten Trend, den Sie genannt haben, ist durchaus auch etwas, wenn auch weit weniger öffentlichkeitswirksam und mit weit weniger Verbreitung. Aber hier bildet sich auch eine gewisse Szene heraus. Einfach deswegen, das ist ein Trend, greift Trendthemen auf, nämlich das Thema Fermentation. Fermentierte Lebensmittel sind ja durchaus immer stärker im Kommen und mit Einschränke auch den Do-it-yourself-Aspekt. Also wir haben auf der einen Seite zwar ein ausgeprägtes Angebot an Ready-to-Drink-Produkten in den Supermärkten inzwischen, aber auch die Angebote für die heimische Herstellung, also dieses Do-it-yourself, den eigenen Kombucha herstellen, verfeinern mit entsprechenden Ingredienzen, ausprobieren, ein bisschen rumspielen. Das ist ja etwas, was auch ein bisschen durch Social Media Rezepte, Vorschläge, Anregungen ja auch vorangetrieben wird.
Was vor einigen Jahren ja auch ein ganz großer Trend war und dann tausende Läden aus dem Boden geschossen sind, waren diese Bubble-Tea-Läden. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, das war ja vor 5 bis 10 Jahren so ein Riesending. Und dann gab es überall plötzlich Bubble-Tea. Der Trend ist ja komplett tot mittlerweile, oder?
Also hier in Hamburg beobachte ich eine gewisse Renaissance der Bubble Teas. Nicht so stark, wie sie damals war. Und ich glaube auch in Berlin, wenn ich dort bin, habe ich das schon gesehen. Allerdings kommen die jetzt mit einem veränderten Konzept daher. Also es ist jetzt nicht nur, sage ich mal, diese sehr, sehr süßen Getränke, sondern man kombiniert das jetzt auch mit sogenannten Milk Teas, die schon in Asien eine große Popularität erfahren haben in den letzten Jahren. Und ja, wenn Sie so wollen, sind diese Milk Teas in Verbindung mit Bubble Teas, die auch angeboten werden, auch ein weiterer wichtiger Trend, der sicherlich der Kategorie Tee auch bei jüngeren Zielgruppen gerade ein Stück weit so einen Push gibt.
Ja, dann sind wir jetzt auch tatsächlich schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wir sagen vielen lieben Dank, Herr Wittig, war sehr aufschlussreich. Und Manon, was hast du denn aus dieser heutigen Folge mitgenommen?
Ich habe wieder ganz viel mitgenommen, vor allem die 2 Aha-Erlebnisse, die Herr Wittig ja auch schon angekündigt hat. Und zwar war mir nicht bewusst, dass der Grüntee und der Schwarztee im Prinzip eine Pflanze sind und diese dann sich eben unterscheidet durch die unterschiedliche Weiterverarbeitung. Das fand ich ganz spannend. Auch, dass es circa 400 Pflanzen gibt, aus denen die Teehersteller sich bedienen können. Das ist ja eine unglaubliche Sortenvielfalt. Und Tein und Koffein. Ich dachte tatsächlich auch, das sind 2 unterschiedliche Geschichten. Vielleicht auch deshalb, weil man ja wirklich ganz viel in den Medien immer liest, so maximal 4 Tassen Kaffee am Tag, sonst ist der Koffeingehalt zu viel. Und vom Tee liest man das ja gar nicht. Also ich nehme das zumindest so nicht wahr. Deshalb, das fand ich ganz spannend. Also ich werde trotzdem jetzt kein Iced Matcha Latte trinken, glaube aber auch, dass der Iced Matcha Latte mit dem Matcha nicht mehr so viel gemeinsam hat und gar nicht mehr so in die Tee-Kategorie gehört, sondern zu ganz anderen Getränken. Vielen Dank, es war sehr interessant.
Ja, auch ich möchte mir danken, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn der ein oder andere Aha-Effekt platziert werden konnte, dann freut mich das umso mehr.
Wunderbar. Und ich sage auch nochmal vielen Dank. Und Manon, wir beide hören uns dann wieder im kommenden Monat, im September, dann mit einem neuen Thema. Und bis dahin wünschen wir jetzt erstmal noch einen schönen Spätsommer. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.